Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Davon haben wir nichts gewusst. Das hat man nach Kriegsende 1945 oft von deutschen Bürgern gehört. Über die Verfolgung der Juden, über den Holocaust. Um das zu widerlegen, um zu zeigen, doch, die Gesellschaft damals musste es wissen, gibt es klar Zeitzeugen und Historiker, aber auch Archäologen. Denn wer nach Spuren gräbt, findet manchmal auch genau das, was andere bewusst vergraben haben. Die Archäologie kann somit sichtbar machen, was lange unsichtbar bleiben sollte. Ursula Storost.
Altbundeskanzler Helmut Schmidt, Jahrgang 1918, war 1941 Offizier an der Ostfront. Über die Nazi-Gräuel aber habe er nichts gewusst, sagte er 2015 in der Talkshow Maischberger.
Nein, ich habe es nicht gewusst. Ich habe nichts gewusst von diesen Vernichtungslagern.
Davon haben wir nichts gewusst. Das behaupteten viele Deutsche, wenn es um die Nazi-Verbrechen ging, sagt der Archäologe Ulrich Müller vom Exzellenzcluster Roots an der Universität Kiel. Roots erforscht die Ursprünge sozialer und kultureller Prozesse menschlicher Entwicklung seit der Steinzeit. Auch Verleugnung und Mythenbildung.
Ich nehme mal dieses Ölschieferbeispiel. Also es ist so, dass auf der Schwäbischen Alb eben gegen Kriegsende, also 1943, 44, wurde begonnen, Ölschiefer abzubauen.
Ein irrwitziger Plan. Für die nationalsozialistische Kriegsmaschinerie sollte auf der Schwäbischen Alb Öl gewonnen werden. Mehr als 12.000 KZ-Häftlinge aus allen Ländern Europas wurden zur Arbeit dorthin deportiert. Nur wenige überlebten. Vernichtung durch Arbeit, nennt es Ulrich Müller.
Was die Archäologie da aufzeigen kann, ist, dass diese Vernichtung durch Arbeit beispielsweise nicht nur innerhalb eines Lagers erfolgte, sondern von der Gesellschaft getragen und auch wahrgenommen wurde.
Der Ölschieferabbau benötigte mehrere Werke, in denen gearbeitet wurde. Die wurden von archäologischen Teams ausgegraben.
Und das Werk 2 und das KZ Bissingen, wo eine Reihe von Zwangsarbeiterinnen herkamen, lag etwa 300 bis 400 Meter von einem Dorf entfernt. Das bedeutet also, dass diese Terrorscapes, so nenne ich es jetzt mal, dass die durchaus wahrgenommen wurden. Feldbahnen transportierten Güter, die Lagerinsassen wurden auf ihrem täglichen Weg wahrgenommen.
Welchen Wandel gibt es in der Betrachtung einer Epoche? Und warum? Gedenktage oder Denkmale entscheiden, welche Aspekte der Geschichte hervorgehoben und welche vergessen werden sollen. Projekte wie Roots können helfen, das aufzudecken, sagt Ulrich Müller. Beispiel: das Konzentrationslager Mauthausen.
Dort haben Archäologinnen wie beispielsweise Claudia Theune und ihr Team, die haben Überreste freigelegt unter Schichten, die bewusst aufgeschüttet oder zugeschüttet worden sind, verändert worden sind, um die Spuren zu verwischen, beispielsweise eine Anlage zum Erschießen oder Ähnliches. Und solche Funde zeigen ja nicht nur das reale Ausmaß des Verbrechens, sondern sie widerlegen auch Geschichtsverfälschungen oder Leugnungen.
Das Kieler Exzellenzcluster betrachtet die Vergangenheit als Laboratorium. Ein Laboratorium, in das man hineinschauen und studieren kann, wie Mensch und Umwelt sich gegenseitig geformt haben. Mit Auswirkungen bis heute, erklärt der Archäologe Johannes Müller. Einer seiner Schwerpunkte ist Gewaltforschung.
Unsere Grundhypothese dabei ist, dass je verbundener eine Gesellschaft ist in sich, desto geringer ist das Konfliktpotenzial. Das heißt, wir gehen davon aus, wenn zum Beispiel die soziale Ungleichheit in einer Gesellschaft einen gewissen Schwellenwert überschreitet, dann kommen gesellschaftliche Gruppen miteinander in Konflikt und dann gibt es ein gewisses Gewaltpotenzial.
Johannes Müller und sein Team haben herausgefunden, dass die ersten Jäger und Sammler ein geringeres Gewaltpotenzial aufwiesen als die ersten bäuerlichen Gesellschaften, die Eigentum besaßen. Mit der Entwicklung von differenzierteren Sozialsystemen um etwa 2000 vor Christus wurde ein Weg gefunden, die Gewalt einzudämmen, zu domestizieren, sagt Johannes Müller.
Und das zeigt eigentlich für unsere heutige Gesellschaft, dass wir natürlich in der Lage sind, auch friedliche Zustände mit einem gewissen politischen Willen zu schaffen. und nicht notwendigerweise primär davon ausgegangen werden kann, dass zum Beispiel Kriege etwas Natürliches sind, was es in der gesamten Menschheitsgeschichte gegeben hat.
Es sei auch nicht der wissenschaftlich-technische Fortschritt, der eine Gesellschaft zwangsläufig friedlicher macht.
Aber im Endeffekt sind wir eigentlich weg von diesem evolutionistischen Modell, dass man sozusagen davon ausgeht, dass ein gewisser technologischer Standard dazu führt, dass man eine bestimmte Sozialordnung hat. Nein, das war offensichtlich nicht der Fall.
Auch die Idee von Nationalgeschichten, sagt Johannes Müller, sei aus archäologischer Sicht nicht haltbar. Er plädiert dafür, von einer globalen Menschheitsgeschichte zu sprechen.
Ob das jetzt in Russland ist, ob das in Deutschland ist, ob es in der USA ist, ob es in Südafrika ist, die sozusagen nationalen Gebilde, die dort von uns erschaffen werden, das sind ja Konstrukte, die es über Jahrtausende hinweg nicht gegeben hat.
Dass es nationale Gewaltpolitik gibt, dazu habe seine Disziplin in der Vergangenheit auch einiges beigetragen, ergänzt der Archäologe Ulrich Müller. Die sogenannte Blut- und Bodenideologie der Nazis sei maßgeblich mit archäologischen Behauptungen begründet worden und damit auch der Generalplan Ost.
Also Kolonialismus, Massenmorde, Zwangsdeportationen. Und die Archäologie, Archäologen haben eben mit historisch-archäologischer Legitimierung des Ostens als germanisches Siedlungsgebiet und Herkunftsgebiet quasi dies unterstützt.